Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
So, das klingt jetzt fröhlich, dabei habe ich die schlechteste Laune aller Zeiten. Heute Morgen ist es Samstag, 9 Uhr und ein paar 30 und das Internet geht mal und geht auch mal wieder nicht. Nachdem ich heute Morgen schon wach geworden bin mit Olaf Scholz, kann die Laune auch nicht gut sein. Frank-Walter Steinmeier ist immer noch Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland und beide bringen mich total zum Kotzen. Herzlich willkommen, apropos zum Kotzen, Uwe Boll.
Yay! Ich habe eben gepfiffen, weil ich einen Trailer gesehen habe. Der Wrexham United in Schottland oder irgendwas, ja, ist gekauft worden, der Club, von so einem Typ, den kenne ich nicht, aber unter Ryan Reynolds, den Deadpool-Typ. Ja. Und dann haben die natürlich sofort eine Doku-Reihe darüber gedreht. Und dann war dann... Das hat mich in einen guten Mut versetzt. Plus Borussia Mönchengladbach ist
falling in love with you.
Ich habe hinterher noch einen besseren Song, der kommt
bam,
aber
bam, 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 bam. Hab ich gesehen bei Max Dome. Du hast ja jetzt auch ein Konto bei Max Dome.
Natürlich.
Und da habe ich den Elvis gesehen, der gerade im Kino war.
Yeah.
Und der ist fantastisch.
Der ist gut.
Okay, Bass, wie heißt der? Lumen?
Ja, der ist ja sowieso ein visueller
krass guter Artist. Film, schöner Film. Ja, er ist nämlich gestorben, der Elvis Presley, am 16. diese Woche. Und das war das einzige Mal, dass ich meinen Vater habe weine sehen.
Mit als den Elvis Worten, gestorben ist.
Als Elvis besoffen, gestorben, am 16. August 1977. Und mein Vater begleitete seine Tränen mit den Worten, jetzt ist meine Jugend zu Ende.
Ja. Tja, so kann man dann auch.
Wann war denn deine Jugend zu Ende, Uwe Boll?
Gestern, als Gladbach Tabellenführer wurde.
Echt?
1-0 gegen Hertha, trotz Elfmeter, der schlechteste Elfmeterschütze Hoffmann. Ganz schlecht geschossen, aber Gladbach ist jetzt mal Tabellenführer kurzzeitig.
Warum?
Weiß ich gar nicht, wann meine Jugend zu Ende war. Ich glaube, meine Jugend war vielleicht zu Ende, als ich dann irgendwann nach Wiesbaden gezogen bin. Um bei Taunusfilm zu arbeiten. Und vorher kam ich mir immer noch vor, wie meine Jugend, obwohl ich ja schon im Studium eigentlich da schon fertig war und so weiter und so fort. Aber ich bin ja immer schön in Burscheid wohnen geblieben, aus taktischen, finanziellen Gründen.
Aus taktischen Gründen.
Genau, ja. So. Ja, ich hatte ja eine Freundin in Köln, da konnte ich ja immer wohnen, quasi umsonst, ne, so zwischendurch. Und dann hatte ich aber immer noch mein Zimmer in Burscheid, weil ich ja in Wermelskirchen Handball gespielt habe und sowieso 3-4 Mal die Woche in die andere Richtung musste. Also von daher war für mich
eine
Wohnung in
Köln. Aber wieso ist denn dann deine Jugend da beendet worden? Das verstehe ich nicht.
Nee, als ich weggezogen bin.
Ist das nicht so, dass die Jugend eigentlich beendet wird durch Kinderkriegen?
Ach, das weiß ich nicht.
Weil ich würde
deine Jugend ja immer noch nicht beendet sozusagen.
Meine Jugend ist nicht beendet. Ich lebe heutzutage geistig, mental immer noch wie ein 25-Jähriger. Ich habe alle Freiheiten. Ich kann machen und tun, was ich will. Bin aber total überladen mit Aufgaben. Das geht mir auch so auf den Senkel, dass ich nicht aufhören kann zu arbeiten. Das geht mir so auf den...
Jetzt schon? Also du arbeitest doch gerade erst wieder seit 2, 3 Jahren.
Nein, ich arbeite doch hier permanent. Du bist doch hier permanent am Arbeiten. Permanent. Du hast keine Sekunde. Gestern habe ich eine Viertelstunde auf dem Sofa gelegen, war Feuerwehrfest. Meine Frau ist ja in der Freiwilligen Feuerwehr.
Ach du Scheiße,
und und dann
die ist immer so ein Pöstchensammler. Die macht doch alles.
Nee, du musst auch im Dorf
Bürgerwehr, Feuerwehr.
Bei der Bürgerwehr bin ich mit meinem Hund.
Lynchmob.
So, und dann ruft, dann schreibt mir bei der WhatsApp-Süderhöft-Gruppe der Bürgermeister, dass es ja wohl nicht sein kann, dass ich nicht zum Feuerwehrfest komme.
Ja. Aber sie war schon da zu dem Zeitpunkt, oder?
Ja, sie hat ja die Bar gemacht.
Also,
ja. So. Da sind dann hunderte von Leuten. Ja? Dieses Dorf hat 20 Einwohner, aber hunderte von Leuten beim Feuerwehrfest. Ja. Aber ich habe versucht, meinen Bauern zu verkuppeln. Ich glaube, das hat vielleicht geklappt.
Ach, der war alleine. Er und die Rinder.
Ja. Naja, werden wir sehen. So, gestern, also was wollten wir erzählen?
Ach, ne, pass auf, du kannst ja mal mit Olaf Scholz, deinem Lieblingsfreund, anfangen.
Ich kann das nicht mehr ertragen. Ich muss es wirklich, ich kann das nicht mehr ertragen. Ich muss auch diesen Podcast aufhören. Das regt mich wahnsinnig auf, weil ich mich ständig irgendwie informieren muss, was war in dieser Woche. In dieser Woche war ein fetter, seniler, fast 90-jähriger Palästinenser-Verbrecher im Bundeskanzleramt. Da fängt doch die Scheiße schon an. Warum steht dieser Fettsack im Bundeskanzleramt? Warum ist das so? Warum haben wir diese rituellen Begebenheiten? Seit 1948 ist dieser Konflikt um Palästina da und wenn du Nachrichten siehst, denkst du, es ist jeden Tag die gleiche Meldung. Warum steht dieser Mann da, kriegt Milliarden über die EU-Töpfe in den korrupten Arsch geschoben und kann dann noch diese Rotze von sich geben, die er aber immer von sich gibt. Ja? Und dann diese Empörungsmaschinerie, die dann abgeht. Dieses Versagen von Olaf Scholz, das geht mir total am Arsch vorbei, ob der darauf geantwortet hat oder nicht. Aber es zeigt wieder mal, dass dieser Mann nur wie eine Maschine agiert, wenn die nicht gefüttert wird und F1 gedrückt wird. Ja? Und dann dieser Auftritt gestern in Hamburg. Das war ey, es kann doch niemandes ernst sein, dass der damit davonkommt.
Doch, er wird aber damit davonkommen.
Ja, aber jetzt stell dir doch mal vor,
weil damit auch Donald Trump mit allem davonkommt.
Stell dir doch mal vor,
alle kommen damit davon.
Das ist dann das was unser Fritz uns geschickt hat, dieses Normalization. Wie heißt das nochmal?
Hypernormalization.
Genau, das ist Hypernormalization.
Genau, es wird undenkbar. Immer normaler, dass Verbrechen durchgewunken werden, vor allen Dingen, wenn sie von den Richtigen kommen oder von den Machthabern kommen. Der ja, ist jetzt da. Warum wird Trump Deutsche nicht eingebuchtet? Weil sie Angst vor dem Bürgerkrieg haben. So, damit ist dann aber kein Rechtsstaat mehr da. Und null. In Deutschland beim Scholz ist genau dasselbe. Der ist ganz klar, hat er die Warburg Bank gedeckt.
Er hat, ja, so. Er hat und, geleugnet, dass er sich mit denen getroffen
ja,
hat.
Ja, so das ein Quatsch, ne? Und die wollen ihn ja hypnotisieren jetzt, was er sagt, so ein Quatsch macht er nicht. Aber da fand ich natürlich genial, eigentlich diese Idee. Ja, nach dem Motto, gucken Sie mal, dann lassen Sie sich doch hypnotisieren. Dann gucken wir doch mal, was Sie unter Hypnose sagen. Ne? Dann steht da, am 26.04.2000 so habe ich den getroffen und wir haben die Akten ausgetauscht und dann vernichtet. So, sobald er unter Hypnose ist, würde ja die Wahrheit rauskommen. Und natürlich ist er da vollkommen involviert.
Ja, klar.
Ja. Ja, natürlich. Aber deine Dings, wo ich gesagt habe, er wird nicht deswegen zurücktreten.
Hör doch mal auf mit deiner Besserwisserei da.
Ja, er wird Bundeskanzler bleiben.
Ich habe recht. Putin wird auch sterben.
Nein, ja, irgendwann ja. Aber nee, wie beim Kohl und so weiter, diese Leute sitzen das aus.
Ja gut, aber Kohl ist in Schimpf und Schande gestorben. Das darfst du nicht vergessen. Also der hat einen hohen Preis bezahlt für sein korruptes Dasein.
Ja gut, aber er war ja trotzdem irgendwie 12 Jahre Bundeskanzler oder was. Oder auch 16 Jahre, wie die
Merkel. Aber trotzdem nochmal auch für alle Hörer, es geht also um den Cum-Ex-Skandal. Da kommt also ein Bankmanager, dem die Bank gehört, der ehrbare Kaufleute aus Hamburg, zum amtierenden Bürgermeister von Hamburg. Erster Bürgermeister heißt das da ja. Warum geht er zu ihm hin? Warum tut er das?
Ja, um sich irgendwie abzusichern, ob er die Dinger da durchziehen kann.
Weil er doch
vermutet, wo Leute doppelt Steuer kassieren.
Weil doch der Typ vermutet, dass dieser Nachzahlbefehl des Finanzamts über 47 Millionen Euro von dem Amtsinhaber, erster Bürgermeister, irgendwie beeinflusst werden kann. Sonst geht er doch nicht deswegen zu dem hin, oder?
Genau, richtig.
So. Jetzt sagt der Herr Scholz in der ersten Reaktion, nein, den kenne ich gar nicht. Was absurd ist, genau. Weil diese Privatbank weltbekannt ist und also auch in Hamburg.
Natürlich.
Ja, so. Ja. Und die Honoratioren der Stadt auf allen Veranstaltungen sich ständig treffen und das jahrzehntelang. So. Das heißt, er lügt. Mhm. Er lügt. Dann, wie Fritze Zimmermann früher in den 60er und 70er Jahren, beruft er sich auf Erinnerungslücken. Das heißt, wenn du als Anliegeninhaber zum ersten Bürgermeister oder jetzt Kanzler gehst und besprichst was mit ihm, bitte denke daran, er vergisst das. Ja? Das heißt, er ist amtsunfähig, weil er kann keine Entscheidungen treffen, weil er ja nicht weiß, welche er trifft, weil er es ja vergisst. Richtig?
So könnte man es argumentieren.
So, der hat gestern gesagt, er hat sich auch mit anderen Banken getroffen. Und daran hat er auch keine Erinnerung. Das hat er gestern gesagt.
Auch keine Erinnerung.
Ja, überleg dir das mal.
Wie hieß diese Bank? Deutsche Bank.
Ja. Und diese sträfliche Form von Volksverarschung. Die muss ihn aus dem Amt jagen. Weil
ja, aber weißt du, wie er da, weißt du, wie er wieder guckt, wenn er aus den Autos steigt, wenn er da rauskommt? Genauso schlumpfig.
Ja, wobei der hat schon eine ganz schön versteinerte Fresse gekriegt im letzten Jahr.
Ja gut, bisschen, ja, aber er guckt dann, wenn er noch sein blödes Grinsen aufsetzt, dann ist er wieder der Schlumpf, wie Markus Söder bezeichnet hat.
Ich finde diese Art, mit Menschen umzugehen, finde ich sowas ab von abstoßend. Ja, dieses arrogante, überhebliche, ihr da unten, ihr seid so Plebs, ja. Genau. Wenn ich mir das überlege und dann dazu den Steinmeier mit seiner belehrenden Juristenart, das sind ja auch alles Juristen. Aber das ist so eklig, ich finde das ekelhaft. So, und ihr da draußen findet das auch ekelhaft, damit ihr das nur mal wisst.
Ja? Anstandshalber.
Aber es ist auch alles so, diese Empörung fehlt mir darüber. Es wird gar nicht darüber berichtet, was der Mann da mit uns macht. Ja, der hat wirklich die Chuzpe, sich hinzustellen und eine Mehrwertsteuer auf eine Abgabe, das ist so lächerlich, ja, von 2,4 Cent auf die Kilowattstunde von 19 auf 7% reduziert. Aber diese Abgabe ist ja das Problem. Also dieser ganze Vorgang dürfte gar nicht da sein. Die ist aber von ihm, weil eine Firma 12 Milliarden miese macht, die offensichtlich nicht in der Lage ist, ihre Märkte einzuschätzen und keinerlei Risikovorsorge gemacht hat. Also ein Marktrisiko müssen dann wir tragen, alle, beziehungsweise nur die Gaskunden. Und der Herr Lindner und der Herr Scholz haben nichts anderes zu tun, als an der Mehrwertsteuer auf die Abgabe zu basteln, wo dann die EU sagt, wie frei wir sind, nämlich gar nicht. Und dann dürfen wir nur die reduzierten, also das ist doch alles Volksverarsche. Und die 7% Steuern nimmt der Staat aber trotzdem ein.
Ne? Ja gut, aber weißt du, Juniper, wenn die jetzt sozusagen, sagen wir mal, die Regierung würde gar nicht eingreifen. Null. So. Ja, was würde denn passieren? Die machen ja riesen viel Verluste. Das heißt, sie müssen die Preise drastisch nach oben schrauben. Anders geht es ja gar nicht.
Ne, ja, aber als
privates
mal,
Abgabe, Unternehmen hast du ja gar keine andere Wahl.
Diese Abgabe, was viele nicht wissen, gilt jetzt für 3 Monate. Was meinst du, was in 3 Monaten ist? Dann sind da nicht 2,4 plus 7%, sondern sind es 3,5.
Absolut. Du siehst ja auch, ist über 3 Tage wieder Gasstopp jetzt, ne? Wegen Wartungsarbeiten wieder. Weil sie ja, habe ich eben gelesen, weil ja die Russen müssen wieder Wartungsarbeiten machen. Nach dem Motto, guck mal, jetzt pissen wir sie nochmal an.
Ja.
Die Füllstände werden sind wieder zu hoch schon in Deutschland. Ja. Sozusagen, jetzt machen wir mal 3 Tage
Zapf. Aber dafür verantwortlich ist ja die Regierung der Vergangenheit oder die Regierungen der Vergangenheiten, dass wir auch mit Firmen arbeiten, die so abhängig von diesem einen Markt sind, von diesem einen bisschen, dass sie innerhalb von einem Jahr ihre gesamte Existenz ruinieren. Das hatten wir schon mal bei den Lehman Brothers und da mussten die Banken andere Sicherheitsnetze einziehen. Da musste jetzt diese Gasfirma auch mal ein Sicherheitsnetz einziehen und nicht sagen, oh, der Markt hat sich verschlechtert, bitte Steuerzahler, ich möchte von euch alles Geld haben, was ich verloren habe. Das ist doch
Das ist ja mittlerweile on vogue.
Ja, aber das ist falsch.
Wenn große Firmen richtig Verluste machen, muss immer die Regierung einspringen, weil sie dann existenzbedrohlich werden. Und jetzt Uniper ist ja für uns existenziell wichtig. Die können ja nicht pleite machen sozusagen, das geht ja gar nicht. Weil
ja, aber wir müssen unsere Gesellschaftsordnung dahin trimmen, dass solche Firmen nicht so groß werden.
Ja, richtig. Das kann funktionieren.
Wir hatten in Deutschland mal ein Rückgrat, das hieß Mittelstand. Das ist nicht mehr existent. Weil wenn du jetzt gerade liest, die 40 Führenden im DAX, die 40 führenden Firmen sind ja alles riesige Konzerne, die haben zusammengenommen Rekordumsätze von 460 Billionen Dollar jetzt gefahren. Die haben die besten Betriebsergebnisse der Geschichte alle eingefahren. Die haben nur mit Deutschland nichts zu tun. Und das ist das Problem. Wir sind schon im deutschen Mittelstand längst in einer Rezession und kein Mensch redet darüber.
Nee, wir sind in einer ganz gravierenden Rezession. Wenn du mal Spiegel Online schon morgens früh aufschlägst, da steht 10%.
Du schlägst also Spiegel Online auf. Wie geht das denn?
Ja, mit meiner Maus schlage ich es auf. So, dann hast du 10% Inflation, ja, dann hast du Angst vor, also der Konsum geht ja schon zurück, die Sparquote steigt, ja, enorm und der Konsum geht zurück und das ist ja immer das, wer Piketty gelesen hat, so wie du und ich, da weiß man, da ist die Rezession schon da.
Ja.
Ne? Weil dann schaukelt sich natürlich noch viel stärker eine Rezession, wenn die Leute auf ihrem Geld sitzen bleiben. Das Geld wird aber komplett entwertet durch die Inflation und gleichzeitig, dadurch, dass das Geld nicht ausgegeben wird, verlieren Leute ihren Job, Unternehmen, die Gewinne schrumpfen, bumm, Rezession.
40% der IHK-Ausbildungsplätze sind dieses Jahr nicht besetzt. 40%. Wenn also Arbeit nicht mehr erledigt wird in Zukunft, ist der Wohlstand noch mehr gefährdet als durch alles andere, weil die Arbeit gar nicht mehr verrichtet wird.
Genau. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die, ich habe ja jetzt das Piketty-Buch quasi fertig, ja, und wenn man es einfach komplett sachlich zusammenfasst, sind das Mechanismen, die natürlich, weil bei Piketty liest sich das so einfach, aber in Wirklichkeit haben die ja katastrophale Auswirkungen für die Menschen und für die nicht existierende Mittelschicht mehr und so weiter und so fort. Ja. Und so, da rauschen wir jetzt rein. Und nicht nur wir, sondern die Welt.
Oder andere, ja, aber wir sind in besonderer Weise betroffen, weil wir so reich sind und weil wir so strukturkonservativ sind. Wir haben wirklich eine Regierung, von denen wir dachten, denk daran, dass wir fast schon euphorisiert waren vor einem Jahr, als die dran gekommen sind, dass wir gesagt haben, das ist eine Riesenchance für Deutschland. Ja, Liberalität, grüne Weltsicht und soziale Sicht der Dinge. Das ist aber gar nicht wahr, weil Lindner und Scholz sind strukturkonservative Finanzleute aus den 50er Jahren. Die denken wirklich, diese Sparvorgabe vom Grundgesetz, das wäre richtig und das wäre gute Politik. In Wirklichkeit wird ja seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, überhaupt keine Politik mehr betrieben. Es gibt keinen einzigen Politiker, den ich kenne, der mir irgendetwas über Deutschland im Jahr 2040 erzählt. Gar nichts. Es gibt keinerlei Aussicht auf Zukunft. Es gibt immer nur Löcher stopfen und Geld verteilen. Ja, da kriegen jetzt Leute 300 Euro, die Geld überwiesen bekommen. Alle Leute, die kein Geld überwiesen bekommen, wie Studenten oder Selbstständige wie wir, kriegen diese 300 Euro nicht. Rentner sowieso nicht, mit dem Hinweis, dass sie ja gerade erst eine Rentenerhöhung bekommen haben. Wenn aber eine Gehaltserhöhung hattest, kriegst du trotzdem diese 300, weil da einer ist, der dir das Geld überweist. Das sind Logiken wie aus dem Irrenhaus. Dann hast du diese Sprit Senkungsmaßnahme, ja, anstatt zu sagen, nee, lass das mal schön teuer sein, dann hören die auch auf, Auto zu fahren, ja, gerade die in der Stadt, da um die geht's ja, die X5-Fahrer, die gibt's nämlich hier auf dem Land gar nicht.
Und dann hättest du die aber entlasten müssen, die Auto fahren müssen.
Und dann die Schwachsinnigkeit mit diesem 9-Euro-Ticket, anstatt zu sagen, wir machen jetzt ein 99-Euro-Ticket. Ja, oder für alle kostet das gar nichts. Warum gibt es eigentlich so viele Verkehrsträger? Wieso gibt es das nicht unter dem Rubrum der Bahn? Wieso ist das nicht ein Konzern, warum hat jede Stadt einen eigenen Tarif? Und wenn du mal vor so einem Fahrkartenautomaten stehst, dann denkst du, du bist verrückt geworden. Du kannst diese Tarife nicht rausfinden, wo welche Zone endet.
Das habe ich auch schon gehabt. Dass es überhaupt Irrenhaus. Gar nicht funktioniert. Entweder kaufst du ein Scheißticket oder nicht, Ende. Ja, so,
genau.
Also so wäre das bei mir dann einfach sagt, weiß ich, Sie dürfen jetzt hier mit diesem Ticket in die nächste Bahn einsteigen und dann aber auch so weit fahren, wie Sie wollen. Und das kostet dann eben 10 Euro oder 3 Euro, je nachdem, wenn es innerstädtisch ist. Das sind alles Sachen, wo man Sachen vereinfachen könnte. Ja?
Aber will aber noch, keiner.
Nein, aber ich will mal den Schritt nochmal zurück machen.
Weil wir das Pöstchen nicht besetzen können. Tausende, Millionen von Menschen, die auf irgendwelchen Positionen rumsitzen, wo nichts gemacht wird. Ja,
pass auf,
in Stadtwerken.
Ich will ja jetzt mal hier Struktur.
Nein,
ich habe schlechte Laune.
Ich will keine Struktur.
Übrigens ist die Internetleitung im Moment so gut wie nie zuvor. Ich muss hier auf meinen Schreibtisch klopfen. Ja, ich verstehe dich, es gibt keine Unterbrechungen, keine Zeitverzögerungen. Aber
da will DHL
ich doch nochmal, damit die Hörer auch was lernen, nochmal wieder zurück zu Piketty kommen. Weil alles, was du gesagt hast, ist natürlich sozusagen da auch historisch schon geschrieben. Worum geht es denn jetzt im Endeffekt? Also zuallererst mal, nur als für unsere Hörer, damit die auch ein bisschen Lerneffekt haben. Zwischen 1900 und 2000 war der Höchststeuersatz in den United States of America 80%. 50 Jahre von diesen 100 Jahren war der Höchststeuersatz auf 80%, in England sogar auf 94%, natürlich auch wegen der Weltkriege und so weiter. Aber in den letzten 20, 30 Jahren oder 30, 40 Jahren, egal wer Präsident war, die Steuern wurden runtergesenkt. Von Clinton über Bush, Der Obama hat es so gleich gelassen, hat dann 1% erhöhen wollen, aber die haben jetzt Steuersätze wie in Europa oder sogar ein bisschen niedriger. In Europa war auch in England sehr hoch, Frankreich sehr hoch, Deutschland auch. Deutschland war stellenweise 70-80% Spitzensteuersatz, erinnert sich nur keiner mehr drüber, weil wo wir gelebt haben, war schon immer gesagt, oh, wir müssen hier 50% Steuern bezahlen.
So, 56 unter Helmut Kohl.
Genau, das war das Höchste auch wegen der Wiedervereinigung und so weiter. So, aber jetzt mal zurück zu der Situation, in der wir hier jetzt sind. Und das ist ja auch der Kern von Piketty. Er hat ja nur wirklich ermittelt, wo fließt das Geld, wer hat das Geld etc. Und wir haben 2010 zum ersten Mal das Jahr gehabt, wo im Prinzip die Staaten mehr schulden, als sie haben, was aber ja gar nicht geht. Eigentlich mathematisch, ne? Weil wie soll das gehen? So, und er bringt ja da in dem Buch auch einen Punkt, den du nie siehst bei Heute Journal und so weiter, dass nämlich zwischen 10% und 30%, also die Schatten, der Schatten kann noch größer sein, also er meint zwischen 10% und 20%, ist es eben illegales, schwarzes Geld in Steueroasen und so weiter. Es ist also viel mehr Geld als bekannt ist oder als auch so dann hier diese Panama-Depeschen und so weiter. Man tapert im Dunkeln und es gibt eben zig Länder, zu denen auch Österreich gehört, Luxemburg, Liechtenstein, Schweiz, Gibraltar, Bahamas. Das sind Verbrecher und er spricht es auch so aus. Ja. Weil diese Regierungen und die nette Schweiz, die man tut, die Schweiz ist ja nicht neutral, sondern die Schweiz existiert davon, dass sie Werbung damit macht, wir verstecken euer Geld. Ob es Politiker sind, ob es Staatsfonds sind, ob es Putin ist, ob es die Drogenmafia ist. Und wir legen das für euch an und helfen natürlich auch indirekt, dieses Geld legal zu machen und zu waschen. Ja, wenn du mit drei Tonnen Cash aus Kolumbien kommst und dann hast du auf einmal nur noch einen Kontoauszug von der Bank of Switzerland, dann bist du reich. Und genau das ist passiert und das ist ein enormster Geldfluss. So, und der zweite Punkt, den ich, bevor du dann wieder was sagen kannst, ist, dass er ja auch errechnet hat, dass es eben, also es gibt bei 7-8 Milliarden Einwohnern weltweit, gibt es ungefähr 5 Millionen von 7-8 Milliarden, die 10 Millionen Euro oder mehr Gesamtvermögen haben. Also dazu gehören auch Immobilien, das sind also gar nicht so viele, wie man immer denkt. So, aber die teilt er ja noch viel stärker auf. Und es gibt eben, kannst du sagen, das 1000stel von einem Prozent. Und darüber wird zu wenig geredet. Dieses 1000stel von diesem 1%, das ist Elon Musk und Co. Und L'Oreal und Bettencourt.
Genau.
Und das ist Aldi und das ist Quant. Denen gehören 20% des Weltvolumens. Und das ist ja auch bei dem anders. Der macht ja nicht Bruttosozialprodukt, sondern Nationaleinkommen. Das bedeutet alles. Ja. Arbeit, Geld, was Erbschaften und so weiter. So. Und wenn in Europa diese Leute nur 0,1% Reichensteuer bezahlen würden, 0,1%, sind das 300 Milliarden im Jahr. Nur von diesen. So, und über die wird viel zu wenig geredet. Und darüber haben wir eben leider in Deutschland, hast du die Grünen, die sagen, wer 80.000 verdient, kann noch mehr abgeben. Nein, kann er nicht.
Nee,
kann wer 80.000 verdient, kann überhaupt nichts mehr abgeben, sondern verdient zu wenig in Deutschland.
Wer 80.000 verdient,
ist in der unteren Mittelschicht. So sieht's aus. So, und wir müssen hier immer ganz Klartext sprechen, worum es hier wirklich geht, was alle Regierungen, auch in Deutschland, auch in Frankreich, in England, diese Leute beschützen, dieses Tausendstel von einem Prozent, weil dieses Tausendstel von einem Prozent denen gehört, zusammen mit diesen Staatsfonds Saudi-Arabien, also diese Ölfonds, die ja auch im Prinzip Privateigentum sind von drei Scheichs, ja, wo Tausende von Milliarden drin sind, denen gehört quasi die Welt.
Ja.
So, ja, und die machen, was sie wollen. Und die brechen das Recht. Sie werden immer reicher, wie du letztens gesagt hast, mit den Quants, wieder 900 Millionen Dividende. Ne? So, und die, und das hat Piketty ja auch klar errechnet, können ja gar nicht das Geld anlegen, oder, also die können es ja nur anlegen, sie können es ja nicht ausgeben. Es geht einfach nicht. Ne? Bill Gates könnte sich jeden Monat die 300 Millionen Dollar Yacht kaufen. Nur so viele Yachten gibt es gar nicht und er hat eine. So, und das ist das Problem. Dass die und die, die sind ja auch viel erfolgreicher in ihrem Geldanlegen. Das heißt, sie machen mehr Zinsen wie die normale Bevölkerung, wo die Zinsen von der Inflation aufgefressen werden. Oder wo du sogar Geld verlierst, wie jetzt 8%, 10% Inflation. Der normale Sparer, du und ich und alle anderen, sozusagen verlieren ja jetzt konstant Geld. Wir verlieren Reichtum. Die aber nicht. Weil die kaufen ganze Unternehmen, die kaufen Häuserstraßen, tausende von Apartments.
Hattest du nicht vor einer halben Stunde gesagt, dass ich auch mal was sagen
soll? So, jetzt kannst du auch was sagen. So.
Erstmal den Service für unsere Hörer. Das Buch, über das wir die ganze Zeit eifern und geifern, heißt Das Kapital im 21. Jahrhundert und ist vom Autor Thomas Piketty.
Aus Frankreich.
P-I-K-E. Ja. Piketty. Thomas Piketty.
So. Ja. Ja, so. Sehr kompliziert zu lesen, aber es lohnt sich natürlich, weil es einem wirklich den...
Ich habe in dieser Woche, und das ist ja jetzt immer wieder bei Olaf Scholz, wenn die Reichen, und dieser Olearius gehört ganz sicher dazu, wenn die Reichen dann zur Politik gehen, um sich ihre Summen zurückzahlen zu lassen, ist das natürlich nichts anderes als der Versuch zu korrumpieren. Nichts anderes. So, wenn das dann auch geschieht, wie es ja geschehen ist, und die Finanzbeamtin aus der Steuerbehörde gesagt hat, hier läuft ein teuflisches Spiel, was sie ja ihrer Kollegin geschickt hat, dann ist das von allen Seiten erkannt. Wenn du zum Beispiel siehst, was diese Cum-Ex, das ja zur Grundlage ist, eigentlich für einen Inhalt hat. Ich will jetzt niemanden nerven mit Dividendenstichtagen, aber ich will sagen, was passiert ist. 2005 unter Hans Eichel, Finanzminister, SPD, Generalsekretär der SPD damals, Olaf Scholz, Dankeschön, ist es dem Bankenverband gelungen, ein Gesetz einzubringen im Bundestag. Und es ist jetzt kein Zynismus von mir, sondern es war tatsächlich so. Der Bankenverband hat einen Gesetzvorschlag, der 1:1 durchgegangen ist, weil Bundestagsabgeordnete keine Finanzfachleute sind. Das besagt, dass diese Cum-Ex-Geschäfte möglich sein könnten. So, daraufhin hat sich eine Rechtsanwaltsindustrie gebildet, die nichts anderes gemacht hat, als im Auftrag der deutschen Banken, unter anderem Warburg, aber auch der sogenannten Deutschen Bank, Gelder einzusammeln bei den Leuten, die du gerade eben genannt hast, um deren Reichtum zu mehren. Und das war Cum-Cum und Cum-Ex-Geschäfte, die Aktien gekauft haben, um sie gar nicht zu besitzen, sondern nur zu handeln und sich Differenzen gutschreiben zu lassen vom Staat. Diese Industrie ist nur gegründet worden, um von steinreichen Leuten, die Geld haben, die Geld verleihen können, die Geld borgen können, den Steuerstaat auszunehmen. Um nichts anderes ging es da. Ja,
dem Staat, damit
dem Bürger Geld das Geld wegzunehmen, weil dem Bürger sonst alles schon weggenommen ist. Und das ist ja jetzt gerade was in der Pandemie, deswegen gibt es ja auch Verschwörungstheorien, die ich natürlich nicht teile, weil ich nicht glaube, ich nicht weiß, wie dieses Böse namentlich benannt werden soll, aber das System dahinter ist de facto, und man sagt ja immer follow the money, dass die Reichen in den letzten 3 Jahren ihren Reichtum ungefähr verdoppelt haben. So,
genau, in 3 Jahren.
Das haben sogar wir beide nicht geschafft. Das haben sogar wir beide nicht geschafft. So, und diese Ungerechtigkeit, die wird in Deutschland in besonderer Weise gezüchtet und bewahrt. Wir machen genau das Gegenteil von dem, was jetzt notwendig ist. Und wir müssten jetzt hergehen und sagen, liebe Leute, wenn ihr in diesem Land nicht ausreichend Steuern zahlt, dann verpfeift euch. Denn dieses Land ist euer Ursprung. Aus diesem Land basiert euer Reichtum. Und wenn ihr hier nicht wohnen wollt, die können nicht alle in der Schweiz leben, dann geht mal nach Kolumbien und guckt mal, wie gut es euch da geht, wenn ihr euren Reichtum frönen wollt. So, und das muss alles geändert werden. Und es muss obszöner Reichtum abgeschafft werden. Genau. Was meinst du, was Steuern für einen Begriff hat, wenn du im Verkehr unterwegs bist? Damit steuerst du. Und wenn wir die Steuern nicht benutzen, um dieses Land zu retten, und so dramatisch ist es, dann ist in 10 Jahren alles im Arsch, was wir aufgebaut haben. Alles. Und das wissen wir und niemand tut etwas. Ich glaube und weiß und will Christian Patrick Lindner freisprechen. Der ist nicht schlau genug. Der will das nicht. Der will das nicht wahrhaben. Aber jeder, der ein bisschen auf Plausibilität gibt, der weiß, dass wir hier eine Ungleichheit haben, die zur Ungerechtigkeit, und zwar zur brüllenden Ungerechtigkeit führt. Dann lass doch mal alle die, die weniger als 3.000 brutto im Monat verdienen, und das ist die Hälfte aller Menschen, die in Deutschland arbeiten. Ja, überleg dir das, Median ist diese Summe, lächerlichste 25.000, ist ja weniger als 3.000, lächerlichste Summen, die Hälfte im Schnitt verdienen. Lass die doch mal die Arbeit sinken für eine Woche, dann steht dieses Land still und geht unter.
Ja, so jetzt lass mich nochmal einhaken für die, sagen wir mal, ganz simplen Hörer von Boll und Blasberg.
Haben also, wir nicht. Wir
sind die simpelsten. Also, ich will es nur mal sagen, man muss sich Folgendes vorstellen. Man kann ja, es ist so, als ob man im Prinzip, man tankt und ist selbstständig. Und dann kann man sich die Mehrwertsteuer ja wiederholen. So, oder bei manchen Sachen kann man sich die Mehrwertsteuer wiederholen als Unternehmer. Ja. Und es ist so, als ob man im Prinzip dieselbe Tankquittung zweimal einreicht und kriegt zweimal die Mehrwertsteuer wieder. Ja. Ja, und hat dann eben nicht 14%, sondern 28% wieder gekriegt. So ungefähr wurde bei Cum-Ex beschissen. So, der nächste Punkt, den du gesagt hast, genau richtig. Und da tritt ja auch wieder Piketty an. Und da wieder ist er ja sozusagen genau auf unserer Länge, was wir seit über einem Jahr sagen, ist ja Folgendes. Ich habe eben gesagt, viele Staaten haben stellenweise 80% Steuern bezahlt. So. Und weißt du, warum das nicht mehr geklappt hat? Weil natürlich die Reichen es geschafft haben, auch durch die Medien, PR und Politiker-Lobbyarbeit, haben es natürlich geschafft, alle politischen Parteien auf diesen Trichter zu bringen, du musst den Leuten mehr in der Tasche lassen. Ist ja auch generell nicht verkehrt. Und du musst vor allen Dingen es aber deckeln, dass es nach oben nicht stringent immer höher geht. So, ja, da ist jetzt so unser Spitzensteuersatz, der tritt ja schon ein, glaube ich, bei 200.000 oder so. Da bist du ja schon im absoluten Top-Spitzensteuersatz.
Also wir haben der Spitzensteuersatz von 42%, greift ab, glaube ich, mittlerweile 58.000 Euro, Jahreseinkommen brutto. Da bist du bei 42%. Und bei 250.000, bei Alleinstehenden, das habe ich immer bezahlt in den letzten Dekaden, da bezahlst du 45%. Aber diese 45% dann nicht auf die gesamten 250.000, sondern nur ab dem ersten Euro ab 250.000.
Da fällt jetzt auch die Klatten drunter. Die zahlt auch nicht mehr, oder was?
Nee, die Klatten hat ja kein Einkommen, weil sie nicht angestellt ist. Die ist ja Kapitaleignerin, und auf die Kapitalertragssteuer bezahlst du 25% pauschal. Weil der auch von Herrn Eichel eingeführt damals, diesem sehr schlauen Supermann, der ja auch 3 oder 4 Renten haben wollte, als Kasseler Bürgermeister, als Bundestagsabgeordneter und als Minister. Ja, ein Gierhals vor dem Herrn. Ja, 5-stellige Rente hat er auf jeden Fall. Die Frau Klatten zahlt 25%, weil sie ja nicht angestellt ist. Sie ist ja nur Inhaberin, und damit bezahlst du weniger.
Also ja, so, pass auf, jetzt kommen wir mal wieder zum Piketty zurück. Und dann die berechtigte Kritik, die wir ja auch hätten, ist, wenn wir jetzt die Steuern so stark erhöhen, dann kommt ja wieder diese große Frage auf, was würden denn unsere Politiker mit den zusätzlichen Steuereinnahmen machen? Und da haben wir natürlich berechtigte Zweifel, dass dann auf einmal dann doch die Welt gerettet wird. Ne? Sondern wenn die jetzt auf einmal 300 Milliarden mehr in der Tasche hätten, jedes Jahr hier, ist die Gefahr hoch, dass das Geld auch versickert.
Ja.
Ne, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im Beamtenapparat, und am Schluss stehen immer noch keine Windräder und vor allen Dingen immer noch keine Wasserstoffwerke überall, die alle anderen Formen ersetzt. Deshalb ist es sozusagen eine Lose-Lose-Situation, aber was auf keinen Fall weitergeht, und das ist der entscheidende Punkt, der hat ja auch zum Beispiel auch gezeigt, der Bill Gates hat zum Beispiel von 1990 bis 2010, Bill Gates hatte 2 Milliarden, dann hat er 50 Milliarden gehabt. Und zwischen 2010 und jetzt hat er dann 110 Milliarden. Ne? Und die Bettencourt hatte auch nur 2, denen gehört L'Oreal. Die hatte dann 25 Milliarden 2010. Die hat jetzt, das habe ich nämlich extra nochmal nachgelesen, 43 Milliarden. So, und dieses exponentielle Wachstum des Kapitals der Superreichen passt auf keine Kuhhaut. Und muss verboten werden. Das muss gefändet werden. Das muss verstaatlicht werden. Und zwar nicht alles. Die Frau Klatten kann natürlich noch Milliardärin bleiben. Aber wir haben hier einfach ein vollkommenes Backspacen. Und wie du sagst, dann, wenn der Staat für die Leute dann nichts tut, als in England 95% Steuern waren, da hat aber auch niemand Klar, musste auch wieder aufgebaut werden in Deutschland ja auch nach dem Krieg und so weiter, war natürlich eine ganz andere Stimmung. Da hat auch keiner was verlangt, weil alle am Boden lagen. Aber danach, wo die Steuern noch weiter so hoch blieben, dann kostet eben die Schule nichts und Schulbücher nichts und Schulkakao nichts und mit der S-Bahn fahren nichts und mit dem Bus nichts. Und wenn die Bevölkerung sieht, sie kriegt wirklich was zurück für ihre Steuern, ja, zahlt man natürlich auch gerne Steuern, weil man das Geld ja spart. Da muss man auch nicht ein Kärtchen haben oder auch jetzt als AOK-Patient auf einmal 5 Euro oder 10 Euro im Quartal zuzahlen beim Arzt, sondern man zahlt eben gar nichts mehr beim Arzt.
Du musst nur hier 60 Kilometer in den Norden gucken, da beginnt dann Dänemark. Die Leute sind komplett anders zufrieden mit ihrem Staatswesen. Die Deutschen sind absolut unzufrieden mit ihrem Staatswesen. Sie sind sowohl mit ihren Behörden als auch mit ihrer Politik in Masse unzufrieden. Das hat nicht nur was mit der in uns wohnenden schlechten Laune durch ständige Kriege, die wir verloren haben, zu tun, sondern es hat auch was damit zu tun, wie sich umeinander gekümmert wird. Und wir kümmern uns nicht gut umeinander, sondern wir denken tatsächlich, jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist so ein schöner Spruch. Und wir haben kein inneres soziales Wesen mehr, das funktioniert und das auch betrieben wird, sondern die Gesellschaft fällt vor unseren Augen auseinander. Und das ist, ich hatte gerade einen Kollegen, der hat mir das erzählt, war mit seinem Kind im Urlaub in Dänemark im Krankenhaus und der sagte, kannst du dir nicht vorstellen, wie nett die uns behandelt haben. Ja, wie viel Ärzte da um sein Kind gekreist sind und er als Vater hat einen Kaffee und Kekse bekommen und sich da hingesetzt und haben Plausch gehalten. Alles unvorstellbar in Deutschland. So, und warum? Weil das ein kleineres Land ist oder weil wir so hoffnungslos unterbezahlte Leute haben, die permanent hoffnungslos in unterbesetzten öffentlichen Dienststellen, naja gut, im öffentlichen Dienst ist es nicht unterbesetzt, ganz sicher nicht. Aber da gibt es halt Leute, die auch einfach die Leistung offen verweigern, die einfach sagen, mache ich nicht, habe ich keine Lust zu, interessiert mich nicht. Ja. Hm. Also ich habe wirklich für dieses Land, das ich am Ende doch irgendwie sehr lieb habe, gar keine Hoffnung mehr. Ich sehe nicht, wie sich das verändern soll. Ich sehe uns im freien Fall und ich sehe keine Entwicklung und überhaupt keinen einzigen Hoffnungsschimmer, dass sich das irgendwann ändert. Das ist übrigens auch nicht Herr Habeck. Der Herr Habeck kann nur gut das Falsche erklären. Das ist das Einzige, was er gerade macht. Weil die Politik, die Habeck macht, ist katastrophal falsch. Wir machen alles falsch gerade. Diese Abgaben, die da erhoben werden, dieses sanftmütige, irgendwie dann doch reintröpfeln von Zumutungen, anstatt den Leuten die Wahrheit zu sagen und zu sagen, ja, und dann wählt mir halt nicht mehr. Das hat ja Schröder auch gemacht mit Hartz IV. Das tut mir leid. Das ist die richtige politische Maßnahme. Die Auswirkungen von Hartz IV waren falsch, die armen Teufel am meisten zu kontrollieren. Aber Hartz IV selber war richtig. So. Und genauso müsste es jetzt eben den ganz Reichen an den Kragen gehen. Überleg dir mal, die Engländer, die hohe Priester des Kapitals, die haben eine Übergewinnsteuer eingeführt. Das geht ganz einfach. Bei uns wird gesagt, nein, dann gibt es Kapitalflucht oder ich weiß gar nicht, was es dann
gibt. Ja, immer die faulen Ausreden, dass, wie du sagst, wir alle abhauen. Das ist ja auch der Grund, wieso, was weiß ich, andersrum eben die anderen Multimilliardäre, Amazon, Apple etc. einfach in Deutschland gar keine Steuern bezahlen, weil sie sagen, wieso, wir sind doch in Irland und wir versteuern alles über Irland mit null. So, ja, und dann wird gesagt, anstatt dann mal Gesetze zu ändern, zu sagen, der Umsatz, es wird da versteuert, wo der Umsatz erzielt wird. Oder Amazon ist zu.
Ganz logisch eigentlich.
Genau, ganz logisch.
Man könnte aber auch bei der Gründung
nicht gemacht, weil tausende von Anwälten und Lobbys und Geld. Nee,
man könnte bei der Gründung der EU sagen, wenn einer EU-Mitglied ist und macht ein Steuerparadies, fliegt er aus der EU raus. Das geht nicht. Das ist bei uns nicht möglich. Und schon würdest du sehen, was alles möglich ist. Jetzt haben sie ja diese 15%, das wird ja auch nie gezahlt. Das ist ja alles nur Kosmetik. Nein, es gibt seitens der Politik den erklärten Willen, das zu tun, nicht. Und schon gar nicht in Deutschland. Einer der ganz Großen unserer Zunft, den Herrn Schäuble, den lassen wir ja auch immer noch in Ruhe. Der hat ja die schlimmsten Dinge verbrochen, die Dublin-Prozess heißen. Ja, hat ja mit Finanzen nichts zu tun, sondern die Flüchtlinge da zu belassen, wo sie herkommen. Ja, mein Gott, wo, an den Außengrenzen des Griechenland und Italien. Das ist nun mal halt nicht in Deutschland. Wir haben keine Außengrenzen zum Meer und zu Afrika. Das ist katastrophal falsche Politik, die wird aber einfach so gemacht. Und genauso ist es, diese Steueroasen überall aufzuschlagen und nichts dagegen zu tun, und die Schultern zu zucken über 2, 3, 4 Dekaden. Aber wir haben auch ein Volk, das so doof ist, das alles mitmacht. Es müssten längst die Paläste brennen, aber nichts passiert, gar nichts.
Ja, aber die Leute, die am Schluss die Paläste verbrennen werden, sind die, die wir nicht wollen. Da sind wir nämlich wieder bei Deutschland im Winter. Ja? Das ist ja der Punkt, ne? Weil die, die dann am Schluss natürlich solche Länder ummodeln, ist übrigens ja auch bei Piketty, dass nur Gewalt und Krieg jemals zu drastischen Veränderungen im Kapitalfluss geführt haben. Nur das, nichts anderes. Immer nur durch Tabula Rasa, Cop Up, wurden tatsächlich Vermögen vernichtet, neue Vermögen geschaffen, neue Verteilungen auch im Privatvermögen herbeigeführt, geschichtlich gesehen. Aber ich denke, dass das ist das ganz große Problem. Wir müssten eigentlich zum Beispiel, nehmen wir mal die EU. Wir wissen doch, die EU hat fundamentale Lücken in ihren Gründungsverfassungen, die sie geschrieben haben. Was in Wirklichkeit gemacht werden müsste, wäre ein Neuvertrag der EU. Ja. Wo, wie du gerade sagst, und wie wir auch immer gesagt haben, man muss auch Länder ausschließen können, man muss auch selber austreten dürfen und man muss klarste Regeln haben, wie zum Beispiel Orban, wenn wir als EU im EU-Parlament beschließen, jedes Land nimmt, was weiß ich, gemessen an der Einwohnerzahl 2% pro Jahr Migranten auf und du nimmst die Migranten nicht auf, bist du raus. Sofort. So, hier sind deine Migranten, was weiß ich, 40.000 Syrer, du nimmst die jetzt auf, besorgst den Dings und bringst die Kinder in die Schule, sonst fliegst du aus der EU raus. Diese ganze Sache gibt es ja nicht. Und es steht dann auch nicht drin, da könnte ja auch drin stehen, wer zum Beispiel, wenn man zum Thema Migranten, wenn die für jeden Migranten, den die zu wenig aufnehmen, 1 Million in die EU-Kasse. So, ja, so, das sind aber alles Sachen, die gibt es gar nicht. Und deshalb ist die EU ähnlich ja auch wie überhaupt diese ganzen Verträge, die wir da immer erfüllen, die sonst keiner erfüllt, Wischiwaschi-Gelaber, wo es überhaupt keine Rückzugs- oder andere Möglichkeiten gibt. Ja, also du musst mal überlegen, der NATO-Mitglied Türkei ist auf Du und Du mit Putin und macht Deals und Wheels und also verstehst du, es ist doch alles vollkommen der Wilde Westen. Es ist doch so, als ob man irgendwie in einen Club eintritt. Ja, ich trete in die Antifa ein, aber gleichzeitig kann ich auch noch im Ku Klux Klan sein. Ne? Also so, und es regt gar keinen auf und alle sagen, na und? Ist mir doch egal. So, aber so ist doch die EU und die NATO und so weiter. Es sind doch alle Regeln, alle politischen Richtungen vollkommen belanglos geworden. Das finde ich so schockierend, weißt du, du siehst irgendwie, du hast irgendwie den Eindruck, und genau wie wir eben gesagt haben, mit dieser Versteuerung nochmal, dass Firmen in den betreffenden, dass du irgendwelche Firmenparadiese, Steuerparadiese machst als Amazon und zahlst nie Steuern und machst in Deutschland zig Milliarden Umsatz oder Apple in Deutschland zig Milliarden Umsatz oder Google zig Milliarden Umsatz und du hast einfach überhaupt keinerlei, es hat einfach keine Konsequenz. Ne? Und wir denken, wie können wir noch die Schulen bezahlen, wie können wir noch Lehrer bezahlen, wie können wir die Schulklos renovieren und so, weil das ist ja genau dieses Geld, was der Staat braucht, um ein Leben zu erschaffen für alle Bevölkerung, was positiv ist. Gute Schule, gute Uni, gute medizinische Versorgung, saubere Straßen und so weiter und da schießen wir uns so ab, seit Jahren und Jahren und keine politische Partei geht das wirklich an? Ne? Es wird einfach nur rumgedruckst und sich dann, fast sind ja jetzt, die neue Regierung ist ja fast schon froh, dass sie sich ausschließlich mit diesem Thema Ukraine beschäftigen können. Und von allen anderen Themen ablenken kann.
Na, jetzt kommt wieder Corona.
Ja, da wollte ich übrigens auch noch was zu sagen zu Corona.
Nein.
Du hast doch gesehen, da war gestern, wurde doch veröffentlicht, ich habe es auch auf Twitter gestellt. Die haben ja eine Langzeituntersuchung gemacht. Irgendwie 3000 Leuten wurden das Blut abgenommen vor 1,5, 2 Jahren. So, dann wurde jetzt denselben Leuten das Blut wieder abgenommen. Und 50% von denen hatten Corona, obwohl sie es nie gewusst haben. Obwohl sie es nie hatten. Also sie haben nichts gemerkt vom Corona. Gar nichts. So, das zum Thema ja auch die Durchseuchung hat ja schon. Ich habe 100% auch Corona gehabt. So, auf jeden Fall zeigt diese Zahl doch, dass es zu keinem weiteren Zeitpunkt in irgendeiner Form irgendwelche Maßnahmen geben sollte. Das Thema Corona ist genauso durch wie die Grippe. So sieht's aus. Es ist vorbei. Ich weiß, es ist nicht vorbei. Ich weiß, die machen immer weiter und so weiter oder zwingen uns zur vierten Impfung, sonst müssen wir wieder Masken aufziehen. Aber in Wirklichkeit, dieses Ergebnis zeigt doch, dass ja noch viel, viel mehr Leute Corona hatten, die es gar nicht gemerkt haben. Und damit ist doch die prozentuelle Summe von denen, die wirklich an Corona gestorben ist, genauso niedrig wie die Grippe. Genauso niedrig, ja? So, und von daher ist es doch vollkommen hanebüchen, dass wir da jetzt Maßnahmen ergreifen, noch weitere Maßnahmen. Wozu?
Oder bist du wieder? Ich kann dazu nichts sagen. Ich kann da tatsächlich nichts zu sagen, weil ich diese Studien nicht kenne, weil ich Studien auch misstraue.
Ich denke, du bist auf Twitter mit mir, du guckst doch, was ich twittere, denke ich.
Ja, aber deswegen gebe ich das ja nicht zu, dass du da recht hast. Das ist.
Ich bin ja nicht. Ich habe die Studie hier online gestellt bei Twitter. Warte mal, ich guck jetzt mal.
Ja, aber ich bin nicht kompetent genug, das zu verstehen, was da drin steht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bezweifle auch, dass du kompetent genug bist. Aber du kannst deine Meinung haben. Mir ist das auch wirklich egal, weil ich bin genesen und ich kriege das wieder. Und dann, wenn ich Symptome habe, bleibe ich im Bett. Und ich glaube aber nicht, dass wir noch jemals wieder in so eine Lage kommen, in der wir waren. Da muss schon ein ganz anderer Virus kommen. Dieser Virus, der wird uns nicht mehr in Panik versetzen können.
Aber warum wird schon wieder alles vorbereitet?
Ne, es mein wird Gott, schon weil wieder die davon leben.
Ja, genau, weil sie davon leben.
Der Herr Lauterbach ist wegen Menschen wie dir Gesundheitsminister geworden. Ja? Den wollte keiner in der SPD. Der Mann ist ein totaler Selbstdarsteller. Ja, und ehrlich, dieses ganze Wissenschaftler- und Arztgehabe, der ist Politiker sein Leben lang. Der hat nichts anderes gemacht, als in der SPD rumgekrochen und vor sich hingestammelt. Ja, und der galt in aller Regel als Witzfigur. Ja.
Ja.
Und jetzt sitzt er halt immer bei Herrn Lanz, weil diese Elegie dieser Medien, das wollte ich übrigens auch noch sagen, die privaten Medien gehören den die du eben die 5 Millionen genannt hast, denen alles gehört. Ja. Denen gehören auch alle Medien, das darf man nicht vergessen. Wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Schutzbastion, aber in welchem Zustand der ist, wissen wir auch. Da wird sich halt reingesetzt und dann geht man da nicht wieder weg. Und
genau.
Egal welche Qualifikation du hast, irgendjemand muss ja Intendant werden und dann wird irgendjemand Intendant. Ich kenne andere, die Intendanten, die sind noch wesentlich uncharismatischer als Frau Schlesinger. Aber diese Rechthaberei, dieses von oben herab, das ist in diesem System sowas von drin, sowas von. Aber eine gute Nachricht haben wir diese Woche immerhin. Der Herr Klamroth wird Nachfolger von Herrn Plasberg. Immerhin.
Ich kenne den Klamroth gar nicht, aber
der ist gut.
Ne? Plasberg hat ja mit 65 dann auch, glaube ich, jetzt die richtigen Konsequenzen gezogen. Ich nehme an, seine Firma wird es trotzdem weiter produzieren und weiter.
Der wird es weiter produzieren, er wird weiter Millionen scheffeln und der wird auch weiter von oben herab sein. Der ist so ein typischer Vertreter des Öffentlich-Rechtlichen. Der weiß immer alles besser und kann alles besser und ist so, das ist alles so.
Aber dann clever. Clever wie damals hier, wie hieß er nochmal, der Beckmann und so diese Leute, die dann eben, die durchs Öffentlich-Rechtliche groß geworden sind, die bekannt geworden sind, die eigentlich nur Moderatoren oder Redakteure waren und dann haben sie ihre eigene Produktionsfirma aufgemacht. Anne Will, Maischberger und Lanz etc. und scheffeln Millionen.
Und wir auch. Wir auch. Du hast das auch gemacht. Du bist ein Glücksritter aus dem
Nullerjahr. Ich war doch kein Redakteur beim Fernsehen.
Du warst, jetzt komm nicht wieder mit Taunusfilmen.
Nee,
du warst
du hast ja
diese Filmfondszeit ausgenutzt, ja, um deine Millionen zu scheffeln. Ja? Du bist ja auch so ein Partizipiant der falschen Politik. Denn kein Mensch wusste ja, warum auf Schiffe, auf Containerschiffe und auf Filmfonds plötzlich Steuererleichterungen in brachialer Art und Weise stattfanden.
Und auf Flugzeuge, Flugzeugleasing, plus dann Windräder und Solar auch.
Alles Korruption.
Wann wurde alles Abschreibungen gemacht, bis der Arzt kommt? So, jetzt müssen wir aber leider da doch mal, oder nicht leider, sondern zum Glück, pass auf, zuallererst mal einer unserer.
Was Schönes mal,
ein leichtes
Thema zum Schluss.
Also, das Pornokino, wo du in Köln warst.
Ja.
Sagen wir mal, Hörer von uns, musste da mal mit dem Auto anhalten, weil er dringend aufs Klo musste.
Ja, ja.
Nee, pass auf. Nee. Und ist dann da aufs Klo gegangen und da war kein Klopapier. und ist dann mit total vollgesiffter Hose wieder ins Auto. Ins Auto und musste zum Fühlinger See fahren und hat sich da gewaschen im Fühlinger See. So, das war so eine Assi-Story. Also, ich habe mich kaputt gelacht. Ich habe noch eine andere Story, wo ich mich so kaputt gelacht habe. Ich habe hier Dreharbeiten vom Olaf Ittenbach, gerade bei mir so ein Horrorfilm. Das, und wir wird hier so gedreht, so pass auf. Und das, wir saßen da, der Matthias Neumann, mein Kameramann und ich so. Und da war, spielt so ein Zwerg mit. Ne? So ein Zwerg, der also.
Ich glaube, das nennt man nicht Zwerg, aber.
Wir Big Male, scheiße, ja. So, pass auf, aber es geht da gar nicht darum, sondern weißt du, wer das ist?
Kleinwüchsiger.
Ja, Kleinwüchsiger. Weißt du, wer das ist? Das hältst du im Kopf. Ich habe mich 2 Stunden lang nur besifft vor Lachen. Und zwar. Nichts geht über Bärenmarke zum Kaffee. Das ist der Bär.
Vom das ist der Bär.
Nee, in Bärenmarke, der Teddy. Da war, er war da drin im Kostüm. Und ist
ja, über einer muss da ja drin stehen.
Ja, wie bei ja. R2-D2. Und ist, über diese Wiese gelaufen. Als ich das erfahren habe, ich konnte nicht mehr aufhören zu singen, dass die ganze Zeit nichts geht. Über. Das ist ja, das ist der Klassiker. Wie Clementine. Und dann haben wir noch überlegt, und du weißt das 100%.
Ja.
Wie hieß die nochmal, die immer ihre Hand in der Geschirrmittel getan hat?
Tilly.
Tilly. Und
ja.
Das war die
Tilly. Sie baden gerade ihre Hände drin.
Ja, das war
die unnatürlichste Situation der Erdgeschichte.
Richtig.
Dass nämlich eine Frau geistesabwesend ihre Finger ins Spülmittel hält und davor sitzt eine Troller, die Tilly heißt, und sagt, sie baden gerade ihre Hände drin. Ja, also macht sie auch noch auf diesen schwachsinnigen Umstand aufmerksam, aber die Frau lässt die Flosse drin, weil es so schön ist, in Spülmittel zu baden.
Wie war das denn Darstellerin? Kennen wir den Namen von der Darstellerin auch? Oder,
du bist doch immer während unseres Podcasts am Googeln, das kriegst du doch raus.
Ja, pass auf, wer war, und wie hieß das Spülmittel nochmal?
Die sah aus wie meine Oma tatsächlich. Meine Oma sah so aus wie Tante Tilly.
Tilly vom
Palmolive.
Von
Palmolive.
Genau, von Palmolive.
Baden gerade ihre Hände. Ja, man ist früher
ganz schön verarscht. Jan Meiner war 27 Jahre lang die Tilly aus der Palmolive. Die Schauspieler und viele Jahre eine Werbeikone, nicht nur in Deutschland, wurde in Boston geboren.
Ja, dann hieß die doch nicht Jan.
Ja, du anscheinend doch.
Jane?
Bei Tilly legten alle Finger in die Schale. Jetzt. Die ist gestorben, auch schon vor zig Jahren.
Ja, wir denken jetzt ganz stark an unsere Hörer, sie können jetzt dabei
sein. Aber die hat dann Englisch, das war ein englischer Spot, den haben die hier nur...
Klar. Die war Overvoice und zwar in brachial beschissener Art und Weise.
Ja. So, und jetzt unser langer Leserbrief, den wir gekriegt haben.
Von Sandra.
Ja, genau. Ja. So, da müssen wir sie hat ja hier geschrieben, der Öffentlich-Rechtliche muss reformiert werden. Das spielt ja alles keine Rolle, aber sie hat ja auch irgendwie, sie ist auch nicht für Gendern, das ist alles sehr sympathisch. und das war von Mark Twain das Zitat und nicht, wie du gesagt hast, von Friedrich Merz, das Zitat vom Trockenlegen des Sumpfes und den Fröschen ist im
Original. Von dem habe ich es aber gehört und diese Klugscheißerei verbitte ich.
Ja. So, aber jetzt zum Thema Pornos. Es geht ja darum, dass sie sagt, auch Frauen gucken Pornos und finden auch Pornos gut.
Ich finde es übrigens gut, dass Frauen in Pornos mitspielen.
Das kannst du wohl laut sagen. Aber und danach habe ich dann ein längeres Gespräch über Pornos nochmal gehabt. Und deshalb will ich auch sagen.
Mit wem?
Mit einem guten Freund von mir. So.
Oha.
Und der nicht näher genannt werden will. So, auf jeden Fall.
Resonanz war übrigens sehr groß, allerdings mehr auf meinem Handy. Also es gibt doch sehr viele Leute, die meine Handynummer haben und mit mir kommunizieren und waren auch wirklich dankbar dafür, dass man das in dieser Klarheit und Natürlichkeit anspricht und nichts Verdruckstes und Verklemmtes. Nee, das wissen wir. Liebe Leute, wir kennen euch. Ihr habt alle eure Finger ständig in der Hose. Und das ist ganz natürlich, denn während ihr das tut, könnt ihr keine Scheiße bauen. Und deswegen fordere ich zu größerer und längerer und mehr Onanie auf.
Das ist ja auch gesund. Wie aber meine Frau hat mir gesagt, ich bin ein Arschloch und ich betrüge sie, wenn ich mir einen runterhole auf Pornos. So,
dann kannst du deiner Frau sagen, sie sollte mal überprüfen, ob sie nicht alle Tassen im Schrank hat.
Ja, ich habe auch gesagt, das ist doch ganz normal. Man hat manchmal Druck und manchmal denkt man sich, komm, ist doch nicht verkehrt. So, also, aber das sind Sachen, die machen ja nichts. Sie fand auf jeden Fall, die Sandra fand ja Tom Byron toll. Und was ich interessant fand, ist, dass sie auch dasselbe Buch gelesen hat wie ich, nämlich natürlich Josephine Mutzenbacher. Das war nämlich ein Roman, ja, den man gelesen hat. Da waren keine Bildchen drin, wo man sich echt einen hat auch runterholen können drauf. Also ja. Das war so erotisch. Ich fand das auch, und das musste nämlich mein Kumpel, den Namen sage ich jetzt auch wieder nicht, ach Gott, der musste eine Buchhandlung für mich kaufen, mir war das zu peinlich. Aber er hat das dann gekauft und mir übergeben. Und mir wurde auch noch gesagt von jemand anderen, Happy Weekend hat gute Dienste geleistet bei vielen. Mhm. Aber das fand ich immer so asozial, diesen ganzen Treffen.
Nee, es war mein allererster Sex am 18. Juli 1979 mit Gabriele, so hieß sie, also Gabi, war tatsächlich das Vorspiel mit Happy Weekend.
Und an dem Tag habe ich mit, aber ihr beide da reingeguckt.
Wir haben zusammen uns gegenseitig anfassend in Happy Weekend geblättert.
Ja.
Und an dem Tag war mein erster Zungenkuss mit einer Frau und alles andere auch, alles an einem Tag.
Es ging also direkt zur Sache sozusagen.
War total super. Und da hat natürlich die Pornohefte meines Vaters, die ich mit ab elf mit dem Nachbarsjungen auf dem Mofa angeschaut habe, auch eine große Gunst erwiesen, weil ich halt alles wusste. Und deswegen war ich von Anfang an Pornoprofi.
Wer hämmert denn hier blöd rum?
Also, wir reden über Pornos und da draußen wird gehämmert.
Ja, jetzt kommt schon bricht hier
so,
schon.
So, jetzt machen wir weiter. Was hast du
gesagt? Achso, pass auf, soll man das vorlesen von der Sandra ein bisschen, oder?
Ja, warum denn nicht?
Ja, also zurück zu Pornos. Mein Lieblingsdarsteller damals, wir reden von den 80er und 90er Jahren, war Tom Byron. Ich mochte das Aussehen von dem Typen.
Sehr dünn.
Aber du liest, hast du da vor dir gerade den Text? Nee. Zu Darstellerin kann ich nichts sagen, da mich Frauen sexuell nicht ansprechen oder interessieren. Von daher hatte ich auch immer eine Zeit lang eine kleine Vorliebe für schwulen Pornos. Das ist natürlich scheiße, sowas. Ne? Vielleicht ist es für euch interessant zu erfahren, dass das mit der Entdeckung der Pornografie und gleichzeitig auch der eigenen Sexualität bei Mädchen nicht viel anders abläuft als bei Jungs, behaupte ich jetzt einfach mal. Früher, also ab den 70ern, ich bin Jahrgang 70, gab es in den meisten Haushalten Formen davon. Ob es das Kamasutra war, das hatten meine Großeltern im Wohnzimmerschrank stehen, mit 99% Sicherheit nicht gelesen, weil die beiden nur Zeitungen lasen, aber keine Bücher. Warum die im Fackelmann-Buchclub waren, ist mir bis heute ein Rätsel. Oder die kleinen Heftchen in vier verschiedenen Sprachen aus dem skandinavischen Raum. Oder das Happy Weekend. Die speziellen Zeitschriften kamen erst etwas später, also Praline und so. Das weiß ich auch noch. Praline war immer wieder gut. Und die lagen stellenweise auch beim Zahnarzt und beim Arzt, Praline, wenn man da gewartet hat. Die Heftchen lagen bei uns zu Hause unter dem Tresen der Bar ganz offen. Mein Papa hat im Keller einen Raum zur Bar ausgebaut. Das ganz offen.
Ja, meine auch.
So ein Must-Have der 70er. Absolut. So richtig mit selbstgezimmerten Tresen und Barhockern. Eine Wand hatte meine Mama ab einem Meter aufwärts komplett mit Etiketten von Alkoholflaschen beklebt. Und ein einziges Etikett war von einer Zigarettenschachtel. Meine Mama rauchte früher Stäubesand. Mein Vater R6. Das durften die
milde Sorte.
Ja, genau. Besucher dann immer suchen, völlig andere Zeiten. Und meine Mutter hat dann Lord geraucht.
Lord Extra.
Als Leseratte bin ich natürlich irgendwann neugierig geworden, also das bin nicht ich, sondern die Sandra, habe mir die angeschaut. Ich war 8 oder 9. Da meine Eltern noch sehr jung waren, gab es bei uns zu Hause keine Prüderie. Nacktheit war das vollkommen Natürliches und auch zusammen baden war völlig normal. Naja, kommt drauf an, bis zu welchem Alter, würde ich mal sagen.
Bei uns auch.
Hast du nicht im Bad mit deinem Vater in der Badewanne gesessen, wo du schon 17 warst?
Ich kenne meine Mutter, kenne ich tatsächlich bis zu ihrem 40. Lebensjahr nur nackt. Ja, die hat nackt die Küche gefegt, das ist wahr.
Ja, das ist natürlich auch schlimm. Tja, ich denke jetzt mal, bei euch wird die weitere Geschichte nicht viel anders abgelaufen sein. Ich wusste, was ich sah und war keineswegs schockiert oder gar angeekelt. Warum auch? Menschen machten Sex und das nicht nur, um Kinder zu zeugen, sondern einfach, weil es ihnen Lust bereitete. Ja gut, aber natürlich in den Pornos wegen Geld. Das muss man nämlich sagen, das war auch so ein anderer Kritikpunkt, den ich noch sagen wollte. Natürlich gibt es auch unglaublich viel Scheiße, was durch Pornos, nämlich durch das Internet, die Pornosucht bei viel zu jungen Leuten ist ein großes Problem. Weißt du noch, Billie Eilish, die hat in Interviews gesagt, sie hat immer nur Pornos geguckt und hat geglaubt, also diese Sängerin, und hat geglaubt, dass Würgen ist Teil vom Sex immer. Ja, so, also diese totalen idiotischen, viele Pornofilme haben dieselbe nach dem Motto, die Frau, ob sie will oder nicht, muss ran und so mit Gewalt und so. Und das in Pornos hat auch unglaublich viel Negatives natürlich angerichtet. Und natürlich, ich bin auch hundertprozentig der Meinung, dass durch diese frei verfügbare Scheiße im Internet auch viel zu viele junge Leute viel zu früh Pornos gucken.
Ich glaube sogar, dass es die Sexualität negativ beeinflusst dahingehend, dass sie sich nicht mehr frei fühlen dadurch. Ich glaube, dass junge Männer einen unglaublichen Druck erzeugt wird, nicht nur bei Frauen, sondern auch bei jungen, normalen Männern jetzt. Nicht so, sondern ganz normale Männer, die davon, kann ich mir vorstellen, eingeschüchtert werden. Bei uns hat das nicht dazu geführt, das muss man ganz eindeutig sagen.
Nee, aber bei vielen hat es auch zu Problemen
geführt. Sehr, sehr gefährlich ist.
Genau, und du siehst natürlich auch, dass in 99% der Pornos sind natürlich auch Leute, die sind top trainiert. Die Frauen heutzutage, die Pornostars, die sehen ja alle nicht mehr normal aus. Früher, die Leute waren normale Leute.
Ja.
Ja? Und jetzt auf einmal sind das alles nur noch Bodybuilder voller Steroide, die dann als Klempner kommen. Und die Frau hat mega Silikontitten, die Lippen aufgespritzt. Die sehen auch alle gleich aus. Und das ist auch scheiße. Also diese vollkommene Durchkommerzialisierung der Pornoindustrie hat zu viel Negativen geführt. Und da sagt sie ja hier dann weiter, auch der heutige Umgang von vielen Jugendlichen mit harter Pornografie ist ein anderes, sehr viel komplizierteres und komplexeres Thema. Der Podcast über Deutschrap war übrigens klasse und zeigt die Schwachstellen des Systems, die mangelnde Bildung und Empathie von vielen männlichen Künstlern. Stimmt ja auch. Es ist wie mit Splatterfilmen. Menschen müssen schon in jungen Jahren lernen, Fiction von Realität zu unterscheiden. Die meisten Pornos sind ebenso unrealistisch wie Dawn of the Dead oder Filme im Allgemeinen. Man darf es nicht für real nehmen, in die Realität übernehmen, also im Sinne von so funktioniert Sex, Lust und Rock'n'Roll. Ich glaube, das ist heutzutage ein größeres Problem als früher. Klar, weil sie an alle auch Social Media abhängig sind. Und deshalb wollen sie ja dann auch alle aussehen wie die und posten. Ich habe so viele Artikel diese Woche kamen raus über wie diese Filter dich verändern. Also die machen Selfies, diese Frauen, und sind nicht mehr fett und stellen dann nur noch ihren quasi nee, wirklich und stellen dann nur noch ihren zellulitefreien Körper auf ihr Social Media und damit können sie sich ja dann in der wirklichen Welt gar nicht mehr blicken lassen. Sie sind ja quasi ein Avatar. Und wissen ja in Wirklichkeit so sicher nun mal nicht aus, sondern nur, wenn ich mich so fotografiere und dadurch Filter jage. Und deshalb kann ich natürlich nicht wirklich einen jetzt kennenlernen und den treffen, weil der kennt mich ja nur von Instagram und denkt dann, wie siehst du denn aus?
Ne? Aber so. ich habe das diese Woche gemacht, bei Twitter habe ich mein Profilbild, habe mir ein Selfie gemacht und zwar so, wie mein Gesicht ist. Wenn du keine Mimik hast, außer die, also mach das mal, mach mal ganz entspann mal dein Gesicht komplett und dann mach mal ein Foto von dir. Dann war die Resonanz, du bist aber mutig. So, das ist natürlich auch eine Auswirkung davon, dass die Leute mit Normalität und Echtheit gar nicht umgehen können.
Ja, richtig.
Es ist ja alles Inszenierung heutzutage. Es geht ja nichts mehr, weil so viele Leute ständig sagen, euer Podcast ist so ehrlich und aufrecht. Nee, Leute, da ist nichts ehrlich und aufrecht. Das ist auch eine Inszenierung, nämlich als ehrlich und aufrichtig. Ja? Wenn ich euch die Wahrheit sagen würde, die in mir ist, dann wäre ich längst im Gefängnis. Nee. Das,
ja, das ich ist, nicht. Ich nehme mich da aus. Also du redest es nur für dich.
Also du bist komplett aufrichtig, ja?
Nö, aber also ganz ehrlich. Genau, ganz ehrlich.
Ganz
vieles,
ehrlich.
Was wir hier besprechen, sagen wir so frei von der Leber weg, was wir hundertprozentig auch denken und glauben und erlebt haben. Also ich habe mich noch nie jetzt hier im Podcast hingestellt, habe irgendwas über mich erzählt, was falsch wäre. Also was gelogen wäre, was in
das Wirklichkeit ganz anders. Das meine ich auch
nicht. So aber ja nicht.
Ganze,
aber du meinst, natürlich
Wahrheit
haben wir alle ja innerlich aus. Immer noch einen Filter vorgeschoben. Ja, vor allem.
Genau. Wenn das nicht wäre, dann ging es nicht.
Genau. Ja. So, und jetzt muss ich in dem Horrorfilm mitspielen von Olaf Ittenbach. Ich werde ja heute auch massakriert, weil er mich als Mini-Zombie braucht. Der Film spielt übrigens 1910. Sie haben also so verschiedene Klamotten hier aus dem alten Klamottenkisten.
Bist du Produzent oder was?
Nein, ich tue ihm nur einen Gefallen. Er hat mir ja auch bei Hanau geholfen und so. Und dann tue ich ihm hier einen Gefallen, dann kann er hier drehen, kriegt hier Kaffee. Sein Kameramann hat bei mir gepennt.
Und wann kommt denn der?
Dieser Film.
Kinofilm?
Ja, der kommt jetzt auch, zu ja, die haben ja leider zu wenig Geld. Und die sind da, das wird noch ein halbes Jahr dauern, bis die fertig sind. Weißt du, die hangeln sich so von Dreh zu Dreh. Aber die haben schon 30 Drehtage gedreht. Mhm. Premiere auf Max Dom exklusiv. Kein Problem.
Ja, kann ich ja vielleicht für sorgen. Mal sehen.
Ja, genau. Ja. Da wäre auch nicht verkehrt, würde sich der Olaf auch freuen. Der ist Max ja Dom weltweit bekannter Splatter-Horrorfilmer. Weltweit, den kennt jeder. 17.000 Euro für diesen Film wurden spontan aus Japan von Crowdfunding, die Japaner für Olaf Ittenbach gemacht haben, zu ihm überwiesen. Ohne, dass er beteiligt war. Cool. Also er hat da auch Fans und das zeigt eben, leider ist es ja so, wenn man solche Filme macht, ist man eben immer ein Außenseiter und keiner will was mit einem zu tun haben von dem normalen Mainstream. Aber es gibt nun mal immer noch eine große, große Horror-Fangemeinde in der Welt. Und die kaufen auch noch DVDs und Blu-Rays und sind treu. Deshalb sind ja auch diese Horror-Conventions immer noch so voll, wenn die gemacht werden. Es gibt ja keine Romantic-Comedy-Conventions, da kennen nämlich keiner. Aber bei Horror-Conventions hast du weltweit immer noch sämtliche Halloween- und Freitag der 13. Fans, die da hinkommen und sich Autogramme holen von den letzten Nebendarstellern.
Erstaunlich.
So, da ist die Fangemeinschaft viel enger. Naja.
Dann wünsche ich dabei viel Spaß.
Genau, ich schicke mal Fotos auf Twitter durch die Gegend. Also dann, tschüss.